So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Shadowrun History mit einer neuen Ausgabe und heute wird es endlich divers. Heute geht es um die ungeklärte genetische Expression oder auch, wie es später bekannt wurde, einfach die Metatypen Elfen, Zwerge, Trolle und Orks und was da noch so kommen sollte. Beginnen tut der lustige Reigen am 13. Januar 2011, also von unserer Sicht schon in der Vergangenheit, als die ersten Kinder mit seltsamen körperlichen Merkmalen geboren werden. Besser nennt man das ungeklärte genetische Expression oder kurz UGE. Im Mai 2011 bis Dezember geben dann einige Eltern von UGE-Säuglingen ihre Kinder als vermisst an. Komisch, da waren wohl die Kinder nicht so ganz, wie die Eltern sich das vorgestellt haben. Andere sind fairer und geben sie wenigstens zur Adoption frei oder setzen sie einfach aus. Vor allem in Haiti sind solche Vermisstmeldungen sehr häufig, was sich auch über Jahre hinweg noch fortsetzt. Im Januar 2012 äußert sich der Papst Johannes Paul IV. Zur Metamenschen, und zwar in seiner Frühjahrsansprache. Dort bezeichnet er die Metamenschen in Gottes Augen als lästerlich und läutet damit eine Ära der Metamenschendiskriminierung offiziell ein. Die Worte des Papstes werden später noch einmal bestätigt, als im März eine päpstliche Bulle ausgegeben wird, die alle magischen Dinge verdammt. Die tschechischen Katholiken dagegen reagieren schon im Januar darauf und erheben sich gegen die Bigotterie des Vatikans. Am 20. Januar 2012 reagiert die französisch-katholische Kirche, und zwar hat sie in den letzten Jahren erheblich an Einfluss gewonnen und widerspricht jetzt offiziell dem Papst bezüglich seiner Aussagen zur Metamenschheit. Natürlich sind da dann Gräben offen, also spaltet sich die französische Kirche von der Vatikankirche ab. Am 1. Juni 2012 reagiert auch Japan. Die japanische Regierung verabschiedet das sogenannte Yamato-Gesetz, das eine weitgehende Deregulierung japanischer Konzerne mit sich führt. Was hat das mit Metamenschen zu tun? Ja, es ebnet insgesamt den Weg zu imperialistischem Verhalten und metamenschenfeindlichem Vorgehen der Regierung. Erheblich später, nämlich am 15.03.2014, gibt es dann in Münster die ersten politischen oder kirchenpolitischen Unruhen. Hier spaltet sich nämlich die deutsch-katholische Kirche von der römisch-katholischen Kirche ab. Und zwar, weil sie die alten Ansichten von Papst Johannes Paul IV. Haben wollten und nicht die seines fortschrittlichen Nachfolgers, der schon deutlich gemäßigter gegenüber Metamenschen ist. Sie gründen in Münster die wahre Kirche Gottes und seiner Heiligen. Münster, Westfalen, kommt später noch. In Irland ist das erste Spike-Baby, das hier irgendwie populär wird, Liam O'Connor, der nämlich bei Gesprächen zwischen der Regierung und der IRA in Derry die Bühne betritt. Er offenbart seine wahre Abstammung. Was genau, wissen wir da noch nicht so genau, beziehungsweise wir ahnen es vielleicht schon. In der IAA kommt es aber dadurch zu Trouble zwischen Elfen und Menschen. Die Menschen gründen daraufhin die offizielle IAA, die Elfen die provisorische IAA, die sogenannten Provos. Die Menschen, also die offizielle IAA, bricht die Verhandlung mit der irischen Regierung ab und die Provos bilden das Fundament der Tierrepublikanischen Korps. Und wir bleiben in Irland. Am 13.10.2020, also noch ein ganzes Stück später, zeigt die Geburtsstatistik der vergangenen 10 Jahre, dass 41% aller Säuglinge Elfen waren. Das ist die höchste Elfengeburtenrate und die geringste Rate anderer metamenschlicher Säuglinge auf der gesamten Welt. Da existiert etwas, was wir später als Tenanok kennenlernen werden. Der Sprung über den Teich, wir sind in Quebec. Am 30.04.2021 gesteht die Regierung allen UGE-Opfern in Quebec die vollen Bürgerrechte zu, wenn sie Französisch sprechen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Symbol. Einerseits ist hier von UGE-Opfern die Rede und andererseits, wenn sie Französisch sprechen. Das schließt einige Leute aus. Explizit nämlich auch Flüchtlinge, die extra deshalb nach Quebec ziehen werden. Weltweit geschieht am 30.04.2021 die sogenannte Goblinisierung. Ohne jede Vorwarnung verwandelt sich plötzlich jeder zehnte Mensch, egal ob Mann oder Frau oder Kind, und in jedem Land der Erde in einen neuen Metatyp oder besser gesagt zwei neue Metatypen, nämlich die Orks und die Trolle. Danach kommt es bereits im Mutterleib oder in der Pubertät zu dieser schwerwiegenden Verwandlung. Übrigens eine sehr schmerzhafte Geschichte. Am selben Tag wird in der Tschechischen Republik den UGE-Opfern großes Mitleid entgegengebracht, was eine metamenschenfreundliche Stimmung aufkommen lässt und die hat in diesem Land bis heute Bestand. Sehr sympathisch. Am 4. Mai desselben Jahres öffnet Präsident Joaquim Del Monte die Grenzen seines Landes für alle Opfer der Goblinisierung. Das ist übrigens die Dominikanische Republik. Er selbst hat sich auch in einen Ork verwandelt und auf diese Weise ist es leicht, mal die Perspektive zu tauschen. Die Schweiz ist da ganz anders drauf. Am 14. Mai nämlich desselben Jahres erklären offizielle Stellen, dass die Goblinisierung eine identifizierte Krankheit ist und löst so eine extreme Fremdenfeindlichkeit in den deutschsprachigen Regionen des Landes aus. Man versucht natürlich die Keime, die Infektionskrankheit, draußen zu halten. Alle von der Krankheit Betroffenen werden in Quarantänelager gesteckt. Bad Vibes. Am 25. Mai kommt es in Köln ebenfalls zu so einer Art Säuberung. Die Regierung lässt alle deutschen Orks und Trolle in Lager treiben. Als Reaktion darauf organisieren die Opfer der Goblinisierung den sogenannten Mutantenkongress in Köln und drohen mit einem Aufstand. Und wieder wechseln wir die Seite der Weltkugel. Am 28.05. in den Philippinen bitten die japanischen Konzerne die Regierung der Philippinen um Hilfe. Die japanischen Truppen reißen daraufhin die Macht an sich, um gegen die Goblinisierungsseuche vorzugehen. Die Metamenschen werden zusammengetrieben und später auf der Insel Yomi gefangen gehalten. Die Insel Yomi ist sprichwörtlich für die Oni, also die Dämonen, wie die Metamenschen auch genannt werden. Am 9. Juni 2021 ist dann endlich mal UCAS oder USA an der Reihe. In Seattle hat man wachsende Angst davor, dass man sich von der Goblinisierung anstecken lassen könnte, wie es auch in anderen Ländern gerüchteweise der Fall ist. Also befiehlt der Seattler Gouverneur Lindstrom den Sicherheitskräften des Metaplexes, alle Goblinisierungsopfer und ihre Familien zusammenzutreiben und in Lager zu stecken, in denen man einst die amerikanischen Ureinwohner gefangen gehalten hatte. Erinnert euch daran? Aber die Stimmung ist nicht nur anti. Am 3. August 2021 berichtet in Louisiana in New Orleans der anerkannte Journalist McBean in einem sehr emotionalen Artikel von den Leiden eines Kindheitsfreundes, der der Goblinisierung zum Opfer gefallen ist. Und auch die Gouverneurin von Texas, wir sind das gar nicht gewohnt von Texas, also auf jeden Fall die Gouverneurin von Texas, eine Frau namens Melissa Santiago Ortega, bewirkt am 23. August, dass die Gefangenenlager für Metamenschen endlich angemessene Unterkünfte und sanitäre Anlagen bekommen. Also sie tut nicht wirklich was gegen die Inhaftierung, aber sie verbessert immerhin die Bedingungen. Eine andere ganz krasse Entwicklung läuft in Los Angeles. Im Jahr 2022, genauer kann man es gar nicht sagen, weil es ein Prozess ist. Während dieser weltweiten Rasseunruhen wird Los Angeles von einem Gangkrieg erschüttert und schließlich muss die Nationalgarde eingreifen. Die übelsten Slums der Stadt werden von einer Mauer umgeben und von ihren Bewohnern El Inferno, also die Hölle, genannt. Ratet mal, wer in diesem Slum größtenteils vertreten ist. Und auch die Schweizer sind natürlich fleißig im Jahr 22. Am 30. Januar zum Beispiel beginnen sie schon mit dem Gesetz zur Trennung der Metamenschen oder im Volksmund auch Metamenschen-Rassentrennungsgesetz genannt. Es wird vorgeschlagen, führt zu politischen Konflikten mit den französischsprachigen und deutschsprachigen Kantonen im Nationalrat, weil das Gesetz vorsieht, dass die metamenschlichen Schweizer Staatsbürger ausgebürgert werden und so das Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren. Beginnend mit dem März 22 kommt es dann weltweit aufgrund der großen Spannungen zu Unruhen. Die Opfer der Goblinisierung und der Rest der Menschheit. In diesem Dunstkreis werden natürlich auch Anti-Meta-Menschen-Organisationen groß und so gab es zum Beispiel am 25.03. ein Attentat auf den Übersetzer John Timmons, der für Dunkelzahn übersetzt hat. Der Attentäter hat insofern Pech, weil Dunkelzahn anwesend war und den Schützen desintegriert hat. Wieder in der Schweiz am 18. April 22. Dort gab es die Romandie-Rebellion. Als Reaktion auf das Metamenschen-Trennungsgesetz und die Deportation von Zwergen, Trollen und Orks und einigen Menschen sagen sich zahlreiche französischsprachige Kantone von der Schweiz los und gründen die Confédération Suisse Francophone, also die französischsprachige Schweiz. Ihr erinnert euch, die ganze Zeit haben die Leute gedacht, die Goblinisierung sei ansteckend. Am 12. August 22 und erst Monate nachdem Wissenschaftler das Gegenteil nachgewiesen haben, nämlich dass die Goblinisierung nicht ansteckend ist, befiehlt Seattles Gouverneur Lindstrom die Aufhebung der Quarantäne für Metamenschen. Nur eine Woche später, am 19.08., kommt es in den USA zu einem Skandal, als sich herausstellt, dass die Johns Hopkins Institut für Gesundheit illegale Experimente an Metamenschen durchgeführt hat. Die US-Regierung muss darauf natürlich reagieren und entzieht dem Institut jegliche Förderung. Das John Hopkins Institut wird daraufhin zu einem unabhängigen, gewinnorientierten Unternehmen. Im Dezember werden die Rasseunruhen zwischen den Menschen und Metamenschen immer schlimmer, so auch in Seattle. Und nur wenig später, am 6.2.2023, tritt die Polizei von Seattle in den Streik, weil sie es nicht mehr einsieht, als Puffer zwischen den Menschen und Metamenschen in den Rasseunruhen den Kopf hinhalten zu müssen. Daraufhin versinkt natürlich der Megaplex im Chaos und der Gouverneur erklärt den Streik der Polizisten für unrechtmäßig, feuert alle Polizisten, sogar die, die nicht am Streik beteiligt waren, und ersetzt sie durch Angestellte des Lone Star Security Service. Willkommen in der schönen neuen Welt. Man könnte jetzt zynisch sagen, die ganzen Rasseunruhen haben auch was Positives. Denn in einem Land, das ich gar nicht kenne, Anji oder so, kommt es am 2. Juni zu einer Entscheidung. Die Einwohnerschaft des Landes ist durch Vitas nämlich auf rund 15.000 gesunken. Die meisten davon sind Orks und Trolle. Und so schickt der Trollkönig Koyame alle Menschen, Zwerge und Elfen in die Verbannung und gründet dort ein Land nur für Orks und Trolle. Also Deportation mal andersrum, könnte man sagen. Ein besonders skurriles Ereignis im Dunstkreis der Metamenschen-Diskussion geschah übrigens am 18.07.23 in den USA. Der Senator Franklin Moss hat in einer Diskussion über Metamenschenrechte sich so sehr echauffiert, dass er seinen Gegner, Senator Victor Sanchez, einen sehr bekannten Scharfschützen, zu einem Duell herausgefordert hat. Am nächsten Morgen wird der Tod von Senator Moss live im Fernsehen übertragen. So, und wieder mal Texas, wie wir es in der Realität nicht kennen, aber hier in der Shadowrun-Welt deutlich besser wegkommt. Dort wird das Metamenschenrechtsgesetz verabschiedet und das garantiert allen Metamenschen das Recht auf Wahl, Gleichbehandlung bei Unterkunft, medizinischer Versorgung, Bildung und Arbeit. Eine andere Sache, die der Metamenschenrechtsbewegung aber so ein bisschen Abbruch tut, ist am 1. September 2023, als die Defense Advanced Research Project Agency oder DARPA in Seattle den Fort Lewis Zoo ins Leben ruft, wo sie die Goblinisierung und paranormale Veränderungen von Tieren untersuchen wollen. Ob da auch echte Menschen drin sind? 2024 gibt es dann in Westfalen die Metamenschengesetze, die diese ganzen Probleme durch das Auftauchen der neuen Spezies regeln sollen. Ratet mal wie. Endgültig den Schritt in die richtige Richtung tut die Vatikankirche, denn es hat sich eine Menge abgespalten. Also Papst Johannes der 25. verkündet dort, dass die Diskriminierung von Metamenschen unchristlich zu nennen sei und Magie als nicht von Natur aus böse einzustufen sei. Im selben Jahr, am 14.02. in Dallas, wird die Eröffnung eines millionenteuren Metamenschenrechtszentrums gefeiert. Die Gouverneurin Santiago Ortega ist Schirmherrin des Festes. Lone Star ist für die Sicherheit verantwortlich. Den Namen Santiago Ortega, den kennen wir übrigens, wenn ihr euch daran erinnert. Das war die, die damals auch dafür gesorgt hat, dass die Gefängnisse wenigstens ordentliche Duschen, Toiletten und Unterkünfte kriegen. Eine Weile bleibt es daraufhin ruhig. Wenn wir aber alles aus dem Dunstkreis der Metamenschenentstehung mitnehmen, dann haben wir hier am 10. November 2025 das nächste größere Ereignis. Die Elfen der ersten UGE-Generationen ziehen aus verschiedenen Indianer-Stammesgebieten zusammen in das Gebiet um Mount Rainier und gründen einen neuen Stamm mit dem Namen Sinsearch. Auch Zwerge, Orks und Trolle ziehen in dieses Gebiet, aber von der Anzahl her deutlich geringer. Auch hier vermuten wir, dass sich da was zusammenbraut. Und der Dezember bringt ein bisschen mehr Details dazu. Wie aus dem Nichts tauchen dort drei bisher völlig unbekannte Elfen auf. Und sie kommen schnell zu großer Macht. Es handelt sich dabei um Aethne Oakforest, Sean Leverty und Love Shorehand. Etwa zur gleichen Zeit erscheint in Portland der besondere Autor, den man später als Eran den Schreiber kennenlernt. Übrigens, wenn ihr meine Folge mit dem Crossover zu Earthdawn gehört habt, alle vier sind natürlich aus der vierten Welt. Und ihre Macht haben sie vermutlich auch aus ähnlichen Hintergründen. Wer so viel Zeit hat und wer die ganze fünfte Welt als Mensch irgendwo verbracht hat, der hat in der Zeit bestimmt eine Menge Geld und Kontakte und Möglichkeiten angehäuft. Am 16.12.2031 merken wir dann, dass Menschen prinzipiell irrational sind. Dort wird nämlich das Auto von Pater Julian Estrella von einem entgegenkommenden Fahrzeug gerammt. Der Pater verliert dabei seinen Arm und seine Mutter wird bei dem Unfall getötet. Und weil der Fahrer des gegnerischen Fahrzeugs goblinisiert war, wird der Pater dadurch zu einem fanatischen Metamenschen-Hasser und behält die Einstellung auch bei, als er zwei Jahrzehnte später zum Kardinal geweiht wird. Wiederum ist es eine Weile ruhig, nur um später deutlich schlimmer wieder zurückzukommen. Am 21. Mai 2038 gibt es nach Jahren der Uneinigkeit über Metamenschenrechte eine Spaltung. Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz spalten sich vom Rest Deutschlands ab und schließen sich zur Union der Länder Mitteleuropas zusammen, oder kurz Ulm. Und nicht ganz zwei Monate später, am 1. Juli 2038, übernimmt in der süddeutschen Bundesverteidigung die MET 2000 die Kontrolle. Sie errichtet erste Sammelstellen für Metamenschen in Baden-Württemberg. Konsequente Abschreibung im benachbartes Umland beginnt und die Trollkriege entflammen. Es gibt erste Gebietsverluste an die Trollrebellen im Schwarzwald. Am 7.2.2039 kommt dann das Ereignis, in das all dieser Metamenschenhass kumuliert. Nach Jahren der anhaltenden Diskriminierung gegen Metamenschen und immer wieder Gewaltausbrüchen gab es so einen unbekannten Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Der Funke, der das Feuer entzündet hat. Und überall auf der Welt gehen Metamenschen auf die Straße, um in der Regel friedlich zu protestieren, manchmal aber auch mit Gewalt. Und sie protestieren gegen ihre Behandlung als Bürger zweiter Klasse. Dieses Ereignis wird als Nacht des Zorns bekannt. Die Reaktion ist nicht sehr glücklich, denn in Seattle treibt Gouverneur Allison nach der Nacht des Zorns die Metamenschen zusammen und lässt sie in Lagerhäuser sperren, um erstmal die Kontrolle zu behalten. Leider nutzen metamenschenfeindliche Terroristen die Situation und zünden diese Lagerhäuser an. Hunderte Metamenschen sterben und überall in der Stadt kommt es daraufhin erst recht zu Aufständen. Und zwar von Mitgliedern beider Lager. Der Blick nach Deutschland. Dort kommt es wegen der Nacht des Zorns in München über mehrere Tage hinweg zu rassistischen Ausschreitungen, bei denen 328 Metamenschen und Menschen ums Leben kommen. Hierbei brennt auch das Olympiastadion komplett aus und die schwarzen Sheriffs übernehmen die Kontrolle in München und die gesamten Polizeipflichten. Direkt im Schatten dieser Ereignisse geschieht noch in Chicago etwas, wo eine Terroristenorganisation namens Alamos 20.000 die Sears Tower zum Einsturz bringt. Dort entsteht die Zone, die man als Shatter Graves bezeichnet. Bei dem Angriff und den Feuern in Folge sterben 26.000 Menschen. Alamos lässt diesen Anschlag aber so aussehen, als ob metamenschliche Täter dahinter stecken. Und auch dort reagieren die Behörden von Chicago und grenzen Metamenschen aus und schicken sie in Auffanglager außerhalb der Stadt. Ja, eigentlich sollte ich jetzt nicht politisch werden. Aber Leute, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann ist das in erschreckender Weise sowohl für uns als Shadowrun-Spieler skurril, sage ich jetzt mal, weil es ja nur eine Charakteroption ist, weil ich da ja nur ein paar Punkte Karma dafür ausgebe, um Ork oder Troll zu sein, oder weil ich mir einfach die Priorität entsprechend setze bei der Charaktergenerierung. Also für uns sind das Spielarten von Mensch. Gleichzeitig hier in der Welt intradigetisch ein großes Feindbild, eine Xenophobie. Und besonders heftig wird es, wenn man sich überlegt, wie viele Parallelen es da gibt zu Juden, zu Arabern oder zu anderen in irgendeiner Weise gearteten Fremden, die wir so erleben oder gesehen haben. Ob das jetzt Schwarzafrikaner sind oder Native Americans, die man in irgendeiner Weise zusammendrängt, weil sie ihr Recht geltend machen wollten. Das ist so nah an der Realität, dass wir es gut wiedererkennen und trotzdem so weit weg von der Realität, dass wir erkennen, wie abstrus es eigentlich ist. Denn im Gegensatz zu unserer Welt, wo ja jeder seine Meinung zu irgendwie gearteten Ausländern oder Fremden hat, sind wir in Shadowrun nur die Spieler, die von außen drauf sehen und können deshalb viel deutlicher erkennen, was für ein Irrsinn da eigentlich abläuft. Noch ein bisschen was zum Hintergrund. Die Nacht des Zorns ist ein sehr altes Element in Shadowrun, das aber in den neuen Quellen kaum mehr stellvertretend auftaucht. Vielleicht ist es genau deshalb für die neuen Spieler auch relevant, weil die letzten Quellen hier waren das Seattle-Quellenbuch oder der Almanach der sechsten Welt. Auch viele der kleineren Ereignisse, die ich vorher erwähnt habe, sind allesamt nur im Almanach der sechsten Welt vertreten. In Shadowrun 4 waren hier noch Quellen dazu da. Warum es bei Shadowrun 5 und 6 rausgefallen ist, ist mir jetzt irgendwie unbegreiflich. Also ihr seht, der Blick zurück in alte Editionen, der lohnt manchmal auch, vor allem was die Lore betrifft. Und natürlich lohnt es sich auch, diesen Podcast zu hören. Und es lohnt sich auch, diesen Podcast zu bewerben, zu liken, zu empfehlen, zu sonst irgendwas, eine Rezension zu schreiben. Also egal, wo ihr das könnt, ob das ein Kommentar auf Facebook ist, ob das ein Like auf X, Mastodon oder Blue Sky ist oder ob ihr tatsächlich auf Podcast oder Spotify eine Rezension schreibt. Das alles hilft natürlich ungemein, um im Algorithmus von dir so ein bisschen nach oben zu kommen. Also um es mal ganz klischeehaft zu sagen, Däumchen wäre ein Träumchen und macht das Plus weg. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, auch wenn es diesmal ein bisschen länger war. Adieu. Danke, Ronja. Die japanische Regierung verabschiedete das sogenannte Yamato-Gesetz mit einer weltgleichen Also die Vatikankirche verkündet durch Papst Johannes den 25. in seiner historischen Enzyklopädie.